Das sind einfach so Sachen, wo ich sage, als Künstler muss man da Nein sagen. Geht nicht, passt nicht. Und als Eitler oder meinetwegen als Vater auch. Eigentlich gibt es keine Kategorie, in der man das zulassen darf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge, ich wollte jetzt zu einer neuen Folge sagen, aber doch, wir sind an sich bei Folge 8 der Pre-Release der unveröffentlichten Werke des Heuschrecken-Podcasts. Der Podcast über Heuschrecken und ihre Artgenossen.
Und andere Dinge.
Genau.
Also, ich habe den besten Einstieg ever.
Okay.
Auf einem Van Gogh-Bild ist eine Heuschrecke gefunden worden, die er mit eingemalt hat in die dicke Farbschicht. Hat eine Konservatorin gefunden.
Eine halbe Heuschrecke. Hat er den gemalt?
Oder? Sie hat sich wahrscheinlich auf sein Bild gesetzt und er war so im Malsturm und hat sie dann einfach mit eingemalt.
Ich kann nicht stoppen. Ich muss diese
Heuschrecke, wenn die sich darauf setzt, ist sie wahrscheinlich festgeklebt an der Ölfarbe.
Und ach so, eine echte Heuschrecke?
Ja, eine echte Heuschrecke.
Jetzt, ich dachte, eine, die er gemalt hätte.
Und zwar, nee. Das hat eine Konservatorin in Kansas City in Missouri rausgefunden.
Mhm.
Als sie unter dem Mikroskop sich das Gemälde Olivenbäume von 1889 angeguckt hat.
Ja.
Und zwar ein halber, das ist ein richtiger halber Insektenkörper. Ich dachte auch, als ich dieses Bild gesehen habe, sie meinen gemalt. Und dann habe ich mich gefragt, warum soll man eine halbe Heuschrecke ins Bild malen? Und dann war es klar.
Wäre doch mal was.
Naja, er hat wohl auch so an seinen Bruder geschrieben, dass er mehr als 100 Fliegen von 4 Gemälden beseitigt hat, ganz zu schweigen von Staub und Sand, wobei man sagt, beseitigt, also verscheucht oder wirklich runtergekratzt, weil sie sich raufgesetzt hatten, festgeklebt waren und dann nicht mehr
runterkam. Naja, wie lange braucht es, so ein Van Gogh-Bild zu trocknen? Das dauert ja eine ganze Weile.
Also Ölfarbe trocknet sehr, sehr langsam.
Deswegen, und dann in der Zeit, wo er das irgendwie trocknet, wo auch immer,
kommen
Staub
die Fliegen
oder Fliegen
vor
oder
allem,
sonst was.
Wenn sie Farben haben, die, und da, okay.
Wenn es dann auch noch Blumenwiesen sind, genau, was soll die Heuschrecke machen?
Würdest du sagen, eine Insekte erkennt eine Blume? Ich glaube, die, meinst du nicht eher, die riechen? Oder kann irgendwas anderes?
Ja, gut, stimmt sein. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie es mit
sehen,
den Augen
die
machen.
Haben ja diese Prismenaugen und beim Fliegen hat man das ja mal so gezeigt, wie das aussieht. Das ist irgendwie, wobei wir das ja nicht wissen, wie die sehen.
Ich wollte gerade sagen, das hat mich schon früher immer bei der Sendung mit der Maus und sowas ein bisschen genervt. Oder was heißt genervt? Es hat mich eigentlich gewundert, dass dann meist so sieht ein Hund die Welt oder so sieht eine Heuschrecke die Welt. Ich war mal so wie.
So Leonardo da Vinci, der Hintergrund der Mona Lisa ist quasi so spektakulär, weil es vorher gar keinen, da wurden halt im Hintergrund, da wurde ein Teppich aufgehängt und der wurde gemalt, um zu zeigen, wie reich jemand ist oder der Raum oder einfach nur schwarz, da ist da nichts, es war unwichtig.
Ja.
Die Menschen spielten eine Rolle, also vorher die Heiligen, da wurde dann Goldhintergrund gelegt und dann Menschen in Porträts, aber Landschaft war uninteressant. Und da sagt man halt, dass Leonardo da Vinci einer der ersten ist, die sich dafür interessiert haben und das in freier Natur auch so, also so also Horizont, aber halt gezeichnet.
Na und dann vor allem aber auch kombiniert mit dann eben dem Porträt.
Genau, und dann das Porträt und das ist wie so eine Erweiterung, dass man plötzlich sagt, hey, das ist ja auch interessant, was hier über uns rumgeht oder vielleicht auch so eine Fliege.
Absolut, also da wird wahrscheinlich noch einiges passieren im Gehirn.
Also Fliegen ja, fahren ja vollständig auf Schweiß ab und was. Und auch gerade, also bei Pferden ist es ja schrecklich. Und die sitzen, glaube ich, weil die schwitzen, die Pferde auf den Pferden. Dann sitzen sie ja auch gerne auf Dung und Scheiße. Also das weiß man ja auch. Also hängt das mit dem Geruch zusammen oder ernähren sie sich sogar irgendwas, was da drin ist?
Ich hör die Nuckel noch immer so ein bisschen.
Okay. und wie ist es mit der Heuschrecke? Wie geht die plötzlich auf ein Ölgemälde? Warum hopft die? Ist die so blöd aus Versehen dahin gehopft und dann, ups.
Ja gut, das kann ja auch sein, dass sie mitten im Sprung war und dann
nicht mehr stoppen konnte.
Ja, beziehungsweise dann steht da halt auf einmal so ein Bild rum.
Wo sie gerade so, ich meine, sie war ja wahrscheinlich, ach so, und jetzt genau, freie Landschaft. Er hat daraus schließt man eben, oder man weiß es ja, dass er draußen gemalt hat.
Ah, ja, okay.
Und interessant fand ich, nachdem wir letztens Van Gogh geguckt haben.
Dein Kopf geht schon so leicht zur Seite. Van Gogh geguckt haben.
Naja, es ist jetzt mal ganz, ganz wertfrei. Es ist seine Sichtweise auf den Künstler. Ne?
Ja.
Und das ist eben die Frage hier, wie sieht man Dinge? Und wenn wir dann fragen, wie sehen Fliegen, wie sehen Heuschrecken? Und
wie hat Van Gogh gesehen?
Ja, und genau. Gerade gestern irgendwie. Hast du das mitbekommen mit Eurovision? Dem Eurovision?
Ja.
Oh mein Gott, ich dachte, komm, mein Madonna ist doch nicht so viel älter als ich. Da kommt sie so, als wäre sie so 70, so mit so kleinen einzelnen Schritten von so einer Treppe runter. Aha. Und dann denkt so, okay, ist irgendwas passiert, was ich nicht mitbekommen habe? Man googelt dann so, Madonna schwer krank, Madonna verletzt, Madonna health.
Ja.
Und kommt irgendwie nicht weiter.
Einfach alt.
Ja, entschuldige mal. Es gibt ja nun Mönche,
also,
die mit
oder
100.
Ausgelegt sie ist, wahrscheinlich.
Sie ist eine Yoga-Practicing. Also ich meine, sie ist wirklich
ja, obwohl ich
fand, Untänzerin.
Ja, aber auch immer eher, also ich finde Madonna immer sehr erbittert oder verbittert. Also die macht das immer mit sehr viel Druck dahinter, habe ich das Gefühl. Was, glaube ich, total kraftvoll sein kann, aber eben vielleicht auch nicht.
Ich wollte eigentlich ja sagen, Madonna, wenn die so, trotzdem, wenn sie auf der Bühne steht, habe ich das Gefühl, sie will allen etwas sagen,
ja.
Letztendlich. Sie steht da nicht nur, um zu sagen, wenn ich da stehe, stehe ich da und dann steht da kein anderer,
ja,
so den Platz zu besetzen. Ne? Und das ist eben der Unterschied zu einem Julian Schnabel, wo ich immer das Gefühl habe, er will hauptsächlich den Platz besetzen. Wenn es eine Ausstellung gibt, macht dann ein Bild, was so riesig ist, damit er möglichst viel Fläche hat.
Mm, ja.
Und der nimmt ganz viel Farbe, damit er möglichst viel Oberfläche hat.
Ja.
Und dieser Van Gogh-Film, nachdem er jetzt ja, sagen wir mal, so viel erreicht hat, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, jetzt versucht er noch zu sagen, wie sensibel er ist. Und das ist einfach was, was ich ihm jetzt, das andere war, das kann er, das macht er, das nervt mich. Und das ist jetzt so, wo ich denke, nee, sorry, also hier nehme ich ihm gar nichts ab. Ja.
Ja, obwohl sensibel kam mir der Film auch gar nicht vor. Also das könnte man ihm jetzt wieder zugute sprechen, dass er sehr subjektiv war von der Machart. Und ich jetzt, also weil zum Beispiel ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, ich habe Van Gogh erlebt oder zumindest war das, was ich da gesehen habe, überhaupt nicht deckungsgleich mit der Fantasieperson Van Gogh, sage ich jetzt mal, die ich mir zusammengeklaubt habe aus dem Geschichtsunterricht, aus Museen, Kunstunterricht, Sachen, die ich gelesen habe und Sachen, die ich aus den Bildern ziehe. Dieses Konstrukt habe ich überhaupt nicht wiedergefunden in dem Film. Es war einfach ein Mensch, der erstaunlich ähnlich aussah zu Van Gogh. Das muss ich sagen, war Willem Dafoe, das war teilweise echt erschreckend. Wie auch natürlich, habe ja Van Gogh noch nie wirklich gesehen, aber
bringt. Und dann gibt es immer so die Typen, die aufspringen und immer was sagen. Und Hauptsache, sie sagen was.
Und auch nur zur Selbst.
Genau. Und denen, das Wichtigste ist, dass sie was sagen.
Mhm.
Und dass die anderen davon profitieren und nicht, ist unwichtig.
Ja.
Und sie wollen die Gruppe dominieren.
Oder noch schlimmer, so wie Leute jetzt über Van Gogh nachdenken, aber wie er definitiv nie gedacht hat.
Mhm.
Weil ganz oft Sätze und Fragen gefallen sind, die wir uns jetzt so stellen, wenn man jetzt sagt, oh, er hat in seiner ganzen Lebzeit kein Kunstwerk verkauft und ist erst danach berühmt geworden. Das waren ja keine Gedanken, die er hatte. Also er hat vielleicht gesagt, Mist, keiner kauft mein Gemälde. Aber er sagt ja nicht, ich, der große Künstler, werde die ganze Zeit verschmäht, obwohl ich irgendwann erfolgreich sein werde. Und da fand ich, gab es sehr viele Momente, die immer so reflektiert waren aus der Jetztzeit, dass ich halt überhaupt keinen persönlichen Bezug zu dem Charakter hatte, der da eben gelebt hat und Sachen gemacht hat, einfach weil er sie machen musste oder wollte oder konnte. Sondern es war immer sehr von außen geschaut, obwohl er ja so unglaublich subjektiv sein sollte, der Film, mit seinen Effekten und Farbverschiebungen und so. Man sollte sich ja wirklich fühlen, als wenn man im Kopf von Van Gogh drin gewesen. Und
vor allem dann diese komische Milchglasscheibe da immer unterm unteren Bildschirmrand, wo man sagt, stimmt, unscharf kann ich mir echt nicht vorstellen. Gut, dass da nochmal so ein Hinweis ist. So sieht unscharf aus. Weißt du, ich habe zum ersten Mal gedacht, oh Gott, ich glaube, Julian Schnabel ist kein schlechter Künstler. Er ist gar kein Künstler.
Ja.
Er ist mehr so ein Typ wie Van Goghs Bruder, den ich im Übrigen sehr schätze, weil er sich eindeutig auf die Seite gestellt hat, Künstler sind Künstler und ich bin jemand, der die
wertschätzt
und ich kann sie unterstützen. Und das, was die alle nicht drauf haben, das kann ich. Und ich bin sogar so dreist, meinen toten Bruder einfach so mal aufgebahrt in den Raum zu legen, damit auch alle wissen, die Gemälde werden wirklich viel mehr wert sein, denn er ist echt tot.
Ja.
So. Und ohne seinen Bruder könnte ich mir gut vorstellen, dass nicht nur das Notizbuch, sondern alles andere auch niemals wieder ausgegraben wäre oder irgendwann gefunden und dann auch so wie, was ist das, kenne ich nicht, naja.
Ja.
Also er hat da ein großes Verdienst daran, dass man ihn überhaupt wahrnimmt. Und Aber Julian Schnabel muss uns jetzt nicht Van Gogh zeigen. Das ist wirklich das Letzte, der letzte Künstler, den man uns jetzt unter die Nase
ja, halten muss. Ja, oh, was für eine Entdeckung.
Genau.
Wie so ein Teenager, der dann irgendwie Nirvana zum ersten Mal hört.
Ja, ja. Und da denke ich ja, typisch Julian Schnabel. Setzt sich jetzt nicht auf einen Künstler, der wirklich zu entdecken wäre. Und da gibt es genug noch in der zweiten Reihe, die für alle Kunstkenner sind wie Yaya Deer.
Ja.
Aber die trotzdem noch für das breite Publikum eine Entdeckung werden, sondern setzt sich auch noch voll in den Megaspot. Ja.
Ja. Na gut, man muss sagen, zumindest, also gut, jetzt gab es ja diesen Loving Vincent-Film, was ja dieser in Ölfarben gemalte Zeichentrickfilm war über Van Gogh.
Hm.
Der kam ja mehr oder weniger zeitgleich, also ich glaube ein Jahr oder anderthalb früher. Trotzdem muss man dennoch sagen, das Verrückte ist ja, es ist ja eigentlich eine coole Geschichte. Und er ist ja ein cooler Charakter. Also ist es eigentlich schon fatal, dass man da über ihn jetzt gar nicht so viel, dass man da eben noch keinen Film draus gemacht hat. Weil eigentlich ist es natürlich eine super gute Standardidee, dass man sagt, Biografieverfilmungen funktionieren immer gut. Vor allem über herausragende Leute, die irgendwie im künstlerischen oder wissenschaftlichen Bereich irgendwas erreicht haben. Und da muss ja zwangsläufig Van Gogh irgendwo auf dieser Liste stehen. Von daher finde ich die Idee jetzt gar nicht so blöd. Ich fand es bloß schade, weil man so viel hätte machen können. Vor allem, wenn man sagt, ist es eben ein Künstler, der sich damit befasst. Und dann hatte der sowas Unkünstlerisches, der Film. Also war überhaupt nicht sensibel auf die Art und Weise, wo man sagt, oh ja, ich verstehe genau, wo er emotional ist. Sondern es war ganz oft so, dieser verrückte Van Gogh hat sich das Ohr abgeschnitten. Was für ein crazy Dude.
Vor allen Dingen auch so geschwankt zwischen, ich habe dann ja natürlich, glaube ich, gegoogelt, habe gesagt, wie ist die Faktenlage im Moment? Und dann stand da so, irgendwo in Amerika haben sie jetzt rausgefunden, wie er sich das Ohr abgeschnitten hat, weil so ein Arzt eine Zeichnung gemacht hat. Und dann finde ich es ja nachträglich noch viel bescheuerter, dass er diese Szene so ganz so in seinen Film reinnimmt, als wollte er sagen, es gibt Neuigkeiten über Van Gogh. So, damit man auch die Leute abdeckt, die sagen, ich kann mit dem Film nichts anfangen, aber guck mal,
das Neuigkeiten. Das hat mich sowieso eigentlich am allermeisten genervt, dass ich gesagt habe, du, wenn man jetzt sagt, hey, geboren, dann und dann, Bilder gemalt, gestorben, dann berühmt geworden, wenn man wirklich so einen faktischen, fast dokumentarischen Film macht, kann ich damit super leben. Ich kann genauso damit leben, wenn man sagt, Leute, es gibt keine Handlung. Wir machen einfach nur verrückte Bilder. Und diese Endkarte, die dann am Ende gezeigt wurde, wo dann nochmal Text im Bild stand über den weiteren Verlauf von Van Goghs Bildern, war ich echt so wie, was soll denn der Quatsch?
Weil
entweder machst du jetzt so ein abgefreaktes, wir befinden uns in seinem Kopf und Echos wabern durch den Raum und wir sind wirklich komplett emotional dabei. Und dann ist mir ehrlich gesagt egal, dann kann das auch von einer Frau gespielt sein, dann kann das auch in Südafrika spielen, dann will ich hauptsächlich die Essenz von Van Gogh irgendwie, dass die bei mir ankommt. Und egal wie verrückt die ist oder wie verrückt die dargestellt wird, ich möchte, dass es emotional echt ist. Oder man sagt eben, man macht was, wo man jetzt sagt, ey, faktisch super interessant, in diesem Zeitfenster ist das und das passiert. Und man nimmt wirklich alle auch gesellschaftlichen, politischen Themen mit rein. Und den Mix habe ich echt nicht verstanden.
Na, und dann, jetzt gibt es ja noch eine Ebene, weil die ist ja bei Julian Schnabel auch immer extrem wichtig. Dann denkt man sich manchmal, was ist okay, Willem Dafoe, Wahnsinn. Ja, wie ähnlich. Und anscheinend ja auch Freestyle. So hatte ich ganz oft den
Gefühl. Ich glaube auch.
Mach mal, William.
Ja.
Und dann wälzt er sich da im Staub. Und dann, klar, dann kriegt man dann so ein paar Top-Schauspieler, die dann da so Minuten- oder Sekundenauftritte haben. Super. Und dann plötzlich steht dann so eine Frau im Feld und man denkt, was ist das für eine dämliche Szene?
Mhm.
Und dann im Abspann liest man, dass irgendeine Rolle von seiner Tochter gespielt wird.
Ja.
Und ich denke, aua. Weißt du, so, das sind einfach so Sachen, wo ich sage, als Künstler muss man da Nein sagen. Geht nicht, passt nicht. Und als Eitler oder meinetwegen als Vater auch. Eigentlich gibt es keine Kategorie, in der man das zulassen darf. Und als Dokumentar, so wie du sagst, wenn man das dann von der Dokumentarischen, schon gar nicht.
Mhm.
Und das ist dann so, wo ich sage, ach, ich weiß nicht. Gibt doch sowas wie Lebenskunst, ja? Das ist,
Ja, also ich muss sagen, ich habe ja, also mich hat der Film im Grunde gar nicht so aufgeregt.
Naja, und aber halt, was mir gerade einfällt, und das hat mich jetzt wirklich richtig inspiriert, und da weißt du bestimmt mehr als ich. Ich habe gestern einen Podcast gehört und es ging um einen Autor und dann ging es um Dramaturgie und ich bin ja ein großer Fan und wir sind ja in Westeuropa oder auch in Amerika sowieso vielleicht der ganzen westlichen Welt, sind wir ja so Story unglaublich gewöhnt. Und Reise des Helden, diese mythologischen Strukturen und alles leuchtet komplett ein und alles ist so eingetaktet und unsere Filme funktionieren so und eigentlich auch die Bücher.
Ja.
Und dann erzählte der Typ, dass er sich sehr viel mit japanischer Manga-Sachen auseinandergesetzt hat und was ihn da so fasziniert, dass eigentlich die Dramaturgie oder der Konflikt die Story nicht vorantreibt.
Mhm.
Wo du gerade gesagt hast, ne, wir müssen ja eigentlich gar keine Story haben. Und du bist ja auch so jemand, der eigentlich seine Probleme mit Story hat. Oder nicht Probleme, aber sagt, das ist nicht mein Hauptding,
ja.
Das ist nicht mein Hauptinteresse. Und das finde ich jetzt auch wieder interessant in Bezug auf die Situation Van Gogh und seiner Leinwand, auch mit diesem Grashüpfer, der dann eigentlich zufällig da reinhüpft und einfach da bleibt, weil er zufällig da war, dass es eben dann nicht, auch noch nicht mal mehr anschließend von der Leinwand gekratzt, sondern übersehen, aber für uns jetzt eine schöne Information,
sowas
Natürliches, sage ich mal. Dann diesen Van Gogh-Film von Julian Schnabel, der irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes oder ein Durcheinander ist.
Ja.
Und vielleicht ist das ja auch eine Übergangsform, um jetzt mal wirklich freundlich zu sein zu ihm.
Mhm.
Und dann der Frage, man liest ja Manga sowieso schon so seltsam von hinten.
Ja,
ist es
einfach,
so?
Ja,
ist
ja,
es absolut. So? Es gibt keine Dramaturgie in dem Art oder gibt eine andere Art von Dramaturgie?
Also mit Manga so kenne ich mich jetzt wirklich nicht so aus. Ich stelle oft fest, dass zumindest in dem Bereich, wo ich mich ein bisschen mehr auskenne, was jetzt japanische Filme oder...
Naja, sie sagten auch, es wären auch bei Chiyorios Reise und all diesen Dingen auch. Hm?
Ja, dass es da oft ganz andere emotionale und storymäßige Schwerpunkte gibt, als man sie gewohnt ist, was ich immer super erfrischend finde, weil man dann guckt und in den Momenten, wo man dann als westlicher Zuschauer denkt, ah ja, jetzt kommt das und dann passiert das, wird man halt auf einmal wirklich überrascht von Sachen, die irgendwie anders erzählt werden. Und auch ganz oft dramatische Schwerpunkte woanders gelegt werden, wo man sagt, oh, das wird doch jetzt wahrscheinlich zu einem Riesending.
Ja.
Und das wird dann einfach so weggewischt. Und andere Sachen, wo man so ist wie, naja, ist ja egal, sind dann auf einmal der große Handlungsspannungsbogen so. Das finde ich eigentlich interessant. Zumal ich aber auch sagen muss, dass bei Film ja sowieso, aber ich mir schon auch vorstellen kann, dass die Dreiaktstruktur und die Reise des Helden in irgendeiner Form immer findbar ist. Einfach, also ich glaube schon, dass das auch ein globales Phänomen ist. Gar nicht so sehr, weil man sagt, alle erzählen ihre Geschichten nach dieser Struktur, sondern die Struktur wurde ja im Nachhinein auf alle Geschichten angewandt. Und
ist
man
ja
kann sagen,
dass die Struktur des Lebens und des Tages und des Jahres und so weiter, ja. Ich fand, er hat so ein nettes Beispiel gebracht, das hängt mir noch so nach, von irgendwie der Krieger, der morgens aufsteht und in die Schlacht gehen muss und sagt, nee, ich bin depressiv, ich kann nicht aufstehen.
Mhm.
Und also erwartet man, er wird diesen Konflikt lösen und er wird irgendwann aufstehen und natürlich seine Pflicht tun. Und nein, er bleibt depressiv, er bleibt einfach in seinem Bett liegen.
Und
das ist so ein seltsames,
das
ja,
ist
eigentlich
super,
ist es
weil,
ja so.
Weil da sind wir ganz, da habe ich nämlich dann oft eben mein Problem mit, dass damit eine Geschichte gut funktioniert, muss man sie mehr oder weniger in den Rahmen pressen. Und dann passiert auf einmal das, dass Geschichten auf einmal einen anderen moralischen Schwerpunkt haben. Und zwar den, der sowieso immer und immer wieder erzählt wird, weil das einfach die bessere Geschichte ist, die bessere Pointe.
Du solltest,
genau,
du machst.
Und am Ende wird alles gut. Und und wenn du einfach nur tust, wo man sagt, das spiegelt dann ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr die Realität wider. Deswegen finde ich ja zum Beispiel die Netflix-Serie, die du mir empfohlen hast, Losers, auch so gut, weil die eben Geschichten erzählt von Leuten, die eben nicht gewonnen haben. Deswegen auch nicht die klassische Geschichte haben von, oh, und ich wollte das immer und dann gab es einen riesen Tiefpunkt und ich wusste nicht, ob ich das wirklich schaffe und am Ende habe ich die Goldmedaille gewonnen, sondern es sind halt die Geschichten von den Leuten, die gesagt haben, ich wollte das schon immer und dann gab es einen Tiefpunkt und dann habe ich auch nicht gewonnen, was vielleicht jetzt tragisch ist und vielleicht sagt man auch, ja gut, was soll ich mir so eine Geschichte anhören, das macht mich ja nur depressiv und gleichzeitig muss man sagen, sind die ja auch unglaublich hilfreich, die Geschichten, weil das ja eben gar keine Verlierer sind. Das sind ja trotzdem Leute, die für Sachen gekämpft haben und in den seltensten Fällen, zumindest in dieser Doku, enden die dann irgendwo im Nirgendwo, sondern sie sind meistens glücklich, sie sind bloß gesellschaftlich mit den Werten, die wir auf solche Sachen legen, nicht als Gewinner aus der Situation gegangen. Aber das heißt ja nicht, dass die dann sich in Luft aufgelöst haben oder in einer Tränenpfütze ersunken sind, sondern dass die eben, dass deren Leben eben auf andere Art und Weise weitergegangen ist und genauso als Sieg abgebucht werden könnte, wenn man es doch bloß erzählen würde.
Im Teil haben sie einen Shift in den Werten auch vollzogen in diesem Verlieren. Also zu merken, nee, ich kann nur gewinnen, indem ich bestimmte Dinge verrate, die mir wichtiger sind. Also wie diese Schlittenführerin mit ihren Hunden. Mhm. Ich sagte, also ich kann die Hunde natürlich ins Ziel prügeln, aber was ist das für ein Verhältnis, was ich dann zu meinen Hunden habe? Und solche Geschichten.
Übrigens auch super cool bei The Dawn Wall, den wir auch geguckt haben, wo er die ganze Zeit klettert, also sie klettern zu zweit diesen El Capitan hoch und dann schafft der eine, kommt nicht weiter. Mhm. Und ist eigentlich steht im Raum, okay, dann schafft das jetzt eben der andere. Und dann nach irgendeiner ganzen Weile, Spoiler Alert, entschließt er dann, nee, ich warte jetzt auf den anderen und wenn er es nicht schafft, dann schaffen wir es halt gar nicht. Und das ist natürlich menschlich der viel, viel größere Sieg. Aber du weißt, also im Endeffekt schaffen sie es dann auch zu zweit, aber hätten sie es jetzt tatsächlich nicht zu zweit geschafft, wäre das in der Presse und überall natürlich als der große Verlust abgebucht worden und alle hätten gesagt, sie haben es nicht geschafft. Mhm. Obwohl es eigentlich, wie gesagt, auf menschlicher Ebene viel, viel größere Sieg war, zu sagen, egal was passiert, ich mache das nicht ohne dich, weil
und wir wissen
mir ist diese Menschlichkeit, diese Freundschaft wichtiger.
Und wir wissen ja auch, wie es ausgegangen wäre, wenn er allein hochgeklettert wäre, dann hätte man sofort umgeswitcht, es gibt einen Gewinner und einen Verlierer und der in der Wand wäre der Verlierer gewesen.
Und also das entweder nicht als Verlierer abgebucht oder eben auch einfach in Vergessenheit geraten.
Ja.
Gut, ich würde das jetzt mal...
It's a wrap.
Wir haben gut bei der Heuschrecke angefangen, den Bogen überhaupt nicht zurückgeschlagen, aber...
Warte mal.
Schaffen wir das jetzt mal auf die paar Sekunden.
Guck mal, diese Heuschrecke hat nachhaltig sich ins Gedächtnis... die ist berühmt geworden.
Aber die hat es auch nicht rausgeschafft aus der Kunst. Die ist jetzt erfolgreich, die ist jetzt berühmt, aber halt kleben geblieben auf der
fest.
Kunst. Hat es nicht geschafft, ein erfolgreiches Privatleben sich zu gönnen.
Nee, das wurde kurz... Jetzt müsste man noch das Alter bestimmen und die Gattung. Also das wäre jetzt
stimmt,
dann die Frage. Jetzt kommt natürlich die Frage, das wäre dann ein weiterer Podcast. Kann man das Gemälde von Van Gogh beschädigen, um herauszufinden, wie es der Heuschrecke gegangen ist? Was ist hier wichtiger? Was spielt hier eine größere Rolle?
Wahrscheinlich die Kunst.
Ich fürchte auch.
Okay, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns dann nächste Woche bei einer neuen Ausgabe vom Heuschrecken-Podcast.
Jui.
Bis dann.
Ciao.